Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Bitte verlassen Sie in den nächsten 10 Tagen das Land. So hat es der Student David Missal aus Osnabrück zu hören bekommen. Er hatte 10 Tage Zeit, die Volksrepublik China zu verlassen. Warum? Weil er eine Hausaufgabe über Menschenrechte in China für sein Studium gemacht hat.
Ja, ich hatte gedacht, dass es in akademischen Institutionen in China vielleicht doch ein bisschen mehr Freiheit gibt und dass man da vielleicht doch Sachen machen kann, die vielleicht anderswo nicht möglich sind. Weil letztlich habe ich nur eine Hausaufgabe gemacht. Ich habe das zwar auf YouTube veröffentlicht, aber das haben vielleicht 100 Leute gesehen oder so. Also nicht wirklich viele Leute. Ich hatte gedacht, eine Hausaufgabe über Menschenrechte ist möglich in China.
Was das genau für eine Arbeit ist und wie gefährlich die Situation für ihn war, das klären wir gleich hier in diesem Podcast. Außerdem geht es heute bei uns um das warme Wetter in Deutschland und die Folgen. Folge 1, die Bauern, sie wollen Geld für ihre Ernteausfälle. Heute gab es dazu das 2. Krisentreffen in Berlin. Folge 2, unsere Medikamente zu Hause, die haben die Hitze natürlich auch abbekommen. Was machen wir da? Schmeißen wir die jetzt weg? Und Folge 3, es gibt jetzt Melonen regional, nämlich aus Bayern. Welche Südfrüchte der Klimawandel da noch heimisch macht, auch das schauen wir uns heute an. An diesem Montag, an dem die türkische Lira weiter abstürzt und der Journalist Erkan Arikan aus der Türkei für uns berichtet, dass die Touristen diese Situation durchaus ausnutzen.
Das, was ich in den vergangenen Tagen jetzt hier in Antalya in der Innenstadt beobachtet habe, ist wirklich so, dass die Einkaufszentren und Shoppingmallen extrem voll sind, dass die Touristen jetzt gerade die sprichwörtliche Gunst der Stunde nutzen und hier wirklich einkaufen, was das Zeug hält.
Das und mehr gibt's jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Recherche zu kritisch, deswegen ab nach Hause. So kann man das verstehen, was David Missal passiert ist. David Missal, 24 Jahre alt, Student aus Osnabrück, studierte Journalismus in Peking und interviewte und filmte Anwälte für Menschenrechte, die in China verfolgt werden. Also ein ziemlich brisantes Thema in einem Land, das laut der Organisation Reporter ohne Grenzen zu den Ländern mit den meist inhaftierten Journalisten und Bloggern zählt. China. Jetzt musste er China verlassen. Er hatte dazu 10 Tage Zeit. Wir haben heute mit David Missal in Osnabrück ihn dort erreicht. Er ist nämlich wieder gelandet am Sonntag dort. Und ich wollte von ihm wissen, wie offiziell eigentlich die Begründung lautete von den chinesischen Behörden für seine Ausweisung.
Die Begründung war, dass ich Aktivitäten nachgegangen sei, die nicht von meinem Studentenvisum gedeckt seien. Das habe ich vorher nicht gewusst. Als ich nachgefragt habe, was denn das für Aktivitäten seien, denen ich dann nachgegangen bin, haben sie mir nur gesagt, das wissen sie schon selbst. Insofern, ich kann nur raten und ich denke, dass es halt die Sachen sind, die mit den Menschenrechtsanwälten zu tun haben.
Genau, du hast die interviewt, du hast einen Film gemacht für dein Journalismusstudium. Erklär uns nochmal ganz genau, wen du da getroffen hast und um was es da geht.
Ich habe Anwälte und deren Angehörige getroffen, die Fälle übernehmen, die der chinesischen Regierung nicht so recht sind. Das sind zum einen Dissidenten, die irgendwie an Xi Jinping, den chinesischen Staatschef, Briefe schreiben, in denen sie schreiben, wir wollen Demokratie. Das sind aber auch Leute in Untergrundkirchen, die von der chinesischen Regierung nicht anerkannt sind. Oder Leute, die der religiösen Bewegung Falun Gong anhängen, die ebenfalls in China verboten sind. All solche Fälle, die die chinesische Regierung als kritisch betrachtet.
Welches Anliegen hast du mit diesem Projekt? Ging es dir einfach nur darum, einen Schein zu machen oder um noch was anderes?
Ich wollte einen Blick werfen auch auf die vielleicht etwas dunklere Seite Chinas. Ich habe seit 5 Jahren mich mit China beschäftigt, mit allem Möglichen. Meine Bachelorarbeit habe ich über Steuerreformen in China geschrieben. Und jetzt hatte ich das Gefühl, es ist jetzt irgendwie auch Zeit, mal ein bisschen in die Richtung zu gucken, die vielleicht nicht so schön ist.
Ohne dieses Journalistenvisum und mit dem Know-how vielleicht, dass man weiß, dass es um die Pressefreiheit in China nicht so gut steht, war der Ärger nicht vorprogrammiert?
Ja, ich hatte gedacht, dass es in akademischen Institutionen in China vielleicht doch ein bisschen mehr Freiheit gibt und dass man da vielleicht doch Sachen machen kann, die vielleicht anderswo nicht möglich sind. Weil letztlich habe ich nur eine Hausaufgabe gemacht. Ich habe das zwar auf YouTube veröffentlicht, aber das haben vielleicht 100 Leute gesehen oder so. Also nicht wirklich viele Leute. Insofern, ich hatte gedacht, eine Hausaufgabe über Menschenrechte ist möglich in China.
Hat dich denn irgendjemand gewarnt, beziehungsweise hast du mit Professoren gesprochen, was du da machst?
Ich hatte das Thema meinem amerikanischen Dozenten in dem Fach vorgestellt und er hat gesagt, ja, das kannst du machen. Nachdem ich da ein paar Wochen dran gearbeitet habe, hat dann meine chinesische Betreuerin, jeder Student in China hat einen Betreuer, mir gesagt, die Institutsleitung ist da nicht so glücklich drüber, dass du das machst. Und ich habe es dann aber trotzdem weitergemacht, weil ich denke, dass es einfach ein wichtiges Thema ist. dem man Aufmerksamkeit schenken sollte.
Und kann man da denn relativ gut recherchieren? Ich meine, du hast dann trotzdem weitergemacht. Klingt ja so, als ob du relativ gut vorangekommen bist.
Natürlich, mit den Anwälten und mit den Angehörigen konnte ich sprechen. Nur das eine Mal, als ich mit dem einen Anwalt unterwegs war, wurde ich dann halt von der Polizei für 3 Stunden festgenommen und konnte dann aber letztlich doch wieder gehen.
Und erklär mal, hast du da dann Angst gehabt, das Projekt weiterzumachen oder auch bei dieser Festnahme? Wie war das für dich?
Angst ist übertrieben. Ich meine, mir war nicht so sonderlich warm ums Herz, aber Angst auch nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich es weitermachen, weil ich habe gegen kein Gesetz verstoßen, auch gegen kein chinesisches Gesetz verstoßen. Ich habe gefilmt, Leute, im Rahmen meines Studiums. Ich habe eine Hausaufgabe gemacht. Insofern denke ich, ist es richtig so, dass ich es weitergemacht habe.
Wie ist es dann weitergegangen? Also dann hast du einen Hinweis bekommen und es hieß irgendwie, innerhalb von 10 Tagen musst du China verlassen. Es hätte jetzt auch eine andere Strafe geben können, oder?
Natürlich, das weiß man in China nie. China ist kein Rechtsstaat. Das heißt, es kann sein, dass man eingesperrt wird. Es kann sein, dass man innerhalb von einem Tag das Land verlassen muss. Das ist halt willkürlich.
Und darfst du denn noch weiterhin ins Land einreisen oder wie ist da die Sachlage?
Das weiß ich nicht. Das wird spannend beim nächsten Mal, wenn ich ein chinesisches Visum beantrage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich kein Visum mehr kriege. Und wenn ich daran denke, das macht mich dann schon auch traurig, weil ich habe mich 5 Jahre mit China beschäftigt. Ich habe Freunde in China und dass ich die alle nicht wiedersehen kann, das ja, das ist schon traurig.
Jetzt kann man die Filmaufnahmen auf deinem Blog sehen, die du bisher gemacht hast. Gibt es da noch mehr Material? Wirst du noch was veröffentlichen? Wirst du an diesem Thema dranbleiben oder wie geht's weiter?
Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Material. Ich habe insgesamt 4, 5 Leute interviewt und das Material habe ich mit nach Deutschland genommen. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich daraus vielleicht noch einen längeren Film schneide, in dem auch ich ein bisschen vorkomme, meine Erfahrungen in China und meine Erfahrungen bei der Arbeit für dieses Projekt.
Dürfen wir gespannt sein, was da alles noch kommt. David Missal aus Osnabrück studierte Journalismus in Peking und begleitete für eine Hausarbeit Anwälte für Menschenrechte, die in China verfolgt werden, musste die Volksrepublik verlassen. Vielleicht waren seine Nachforschungen eben zu kritisch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute war ein warmer Tag. Kein heißer Tag in Deutschland, sondern lediglich warm. Hier und da hat es auch mal geregnet. Das bringt trotzdem nichts. Die Ernte ist für viele Bauern in Deutschland futsch. Und die Bauern und die Landwirte, die härten gerne Geld für diesen Ausfall. Heute gab es das 2. Krisentreffen von Bund, Ländern und Experten in Berlin zu den Folgen der Dürre. Und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast, die hat heute früh im ZDF-Morgenmagazin gesagt, erstmal abwarten und dann ausrechnen, welcher Betrieb wo in Deutschland wie viele Einbußen hat.
Wir sind dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wir haben also die ersten Zahlen der Betriebe uns liefern lassen. Wir warten jetzt ab, ob es ein nationales Ausmaß ist, ob es wirklich eine Katastrophe bundesweit ist.
Dann schauen wir uns die Zahlen doch mal an dieser Stelle genauer an mit Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion. Über welche Ertragsschäden reden wir denn bisher?
Also die Bundesländer, einige haben Zahlen vorgelegt, zum Beispiel Schleswig-Holstein mit 422 Millionen Schäden, Sachsen 308, Sachsen-Anhalt 237. Man sieht aber daran, dass es Norden und Osten ganz stark, Niedersachsen haben wir auch gehört, Süden und Südwesten hält sich vornehmend zurück. Und man muss auch sagen, wie diese Schäden berechnet sind, das müsste man sich im Einzelfall angucken. Denn es gibt zwar auf der einen Seite deutliche Ernteeinbußen beim Getreide zum Beispiel in Schleswig-Holstein und im Norden, aber die Preise für Weizen sind auch um 25% angezogen in dieser Ernte. Und unterm Strich entscheidend ist ja, was der Bauer in der Tasche hat und nicht, was er im Mähdrescher hat.
Das heißt, es kann auch keine pauschale Hilfe erstmal so geben.
Das heißt, es ist ganz vernünftig, von der Bundesregierung, von der Bundeslandwirtschaftsministerin jetzt erstmal zu sagen, wir gucken uns das mal im Detail an und dann entscheiden wir.
Es gab jetzt aber auch schon ein bisschen Kritik, nämlich Julia Glöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, hat Hilfe zugesichert und die Kritik geht in diese Richtung, dass die Hilfe von Bund eben wohl nur ein Tropfen aufs heiße Feld sein soll. Da werden Bauernverbände nochmal eine ganz andere Summe aufrufen. Was hältst du da davon?
Also was Getreide zum Beispiel betrifft, da wird man unterm Strich in Deutschland sagen müssen, sind die Schäden längst nicht so groß, wie der Bauernverband das anführt. Denn wie gesagt, man muss sich die Preissteigerungen dagegen rechnen und dann gibt es ein ganz anderes Bild. Im Süden und Südwesten gibt es eine Reihe, nicht wenige, fast alle Bauern, die mehr im Säckel haben als im Vorjahr. Das sei ihnen gegönnt, aber das zeigt, wie kompliziert diese Frage wirklich zu beantworten ist. Und beim Futterbau bzw. bei der Milchviehhaltung, da ist das Problem, es gibt Betriebe, die haben Futternot, das ist überhaupt keine Frage. Es wird nicht ganz einfach auseinanderzurechnen sein, was das exakt für Konsequenzen hat und was das in Geld bedeuten wird.
Das heißt, man wartet jetzt erst noch mal schön ab, aber man kann vielleicht auch schon mal festhalten, wenn man es gar nicht so stark ausklamüsern kann, dann kann es auch den ein oder anderen Betrieb geben, der mit einem dicken Plus aus dieser Sache rausgeht?
Ja, ganz entschieden. Das ist so bei den Getreidebetrieben, die normale Erträge haben, die haben mehr in der Kasse. Es gibt auch Milchhaltungsbetriebe, die erzählen, dass sie ihr Futter für dieses Jahr ganz normal im Schuppen haben und gut über den Winter kommen werden. Es gibt eine Menge anderer, gar keine Frage. Ich glaube, das Vernünftigste ist eben festzustellen, zunächst mal, ist das wirklich ein bundesweites Problem? Meiner Auffassung nach ist das eher ein Länderproblem. Hier geht es natürlich um Zuschüsse, wenn das nur ein Länderproblem ist, in Anführungszeichen. Müssen die Bundesländer zahlen. Wenn es einen nationalen Notstand gibt, dann muss die Bundesregierung 50% kofinanzieren. Das genau ist der eigentliche Streit. Es wird Hilfen für die Bauern geben in den besonders betroffenen Regionen, da bin ich ganz sicher. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Die EU zahlt ihre normalen Subventionen 2 Monate früher. Das bedeutet Cashflow eben schon im Oktober, nicht im Dezember. Ganz wichtig für die Betriebe. Es gibt Stundungen im Osten, was Pachten betrifft. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die kommen werden, unabhängig davon, was das Bundeslandwirtschaftsministerium entscheidet. Mhm.
Lass uns kurz noch abschließend bei den Futtermitteln bleiben. Wenn jetzt Tiere nicht ausreichend Futtermittel bekommen, weil eben die Ernte verdorben ist oder aufgrund von der Dürre kleiner ausfällt, gibt es irgendwelche Sofortmaßnahmen?
Also es wäre ganz sinnvoll, und das ist ja auch angelaufen, wenn man sowas wie Futterbörsen auflegen würde, damit die Futter haben, mit denen in Kontakt kommen, die keines haben. Letztlich muss es irgendwie der Markt dann auch regeln. Das heißt, die Preise für Futter sind beachtlich gestiegen. Das ist weiter kein Wunder. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, die Masse an Mais, der in Biogasanlagen kommt, zuerst mal zu verfüttern, statt in Biogasanlagen zu tun. Aber da ist der Markt dagegen, denn die Biogasanlagen zahlen einfach besser als die Milchviehbetriebe. Und da müsste man überlegen, ob man einen Teil zumindest mit staatlichen Hilfen umlenken kann. Das Futter ist ja da. Es müsste bloß dahin, wo die Tiere es fressen können.
Wie viele Ernteausfälle gibt es bei uns in Deutschland und wie viel Hilfe brauchen die Betriebe? Das wurde heute in Berlin besprochen. Landwirtschaftsministerin Julia Glöckner hat mögliche Bundeshilfen für geschädigte Landwirte im Laufe der kommenden Woche in Aussicht gestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeden Tag warme Temperaturen, jeden Tag Sonne, Hitze, wochenlang fast überhaupt kein Regen. Das ist der Sommer 2018 bei uns in Deutschland. Jetzt haben wir gerade schon über die Folgen und die Herausforderungen für die Bauern gesprochen. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Landwirte, das Klima und der Klimawandel. Caro Brendig aus unserem Team sagt, das Ganze bringt aber auch neue Möglichkeiten, weil wir hier in Deutschland eben ganz viele Sachen anbauen können, die vor 20, 30 Jahren niemals gewachsen wären. Was denn zum Beispiel?
Es geht zum Beispiel um Melonen, also um Zuckermelonen und um Wassermelonen. Wenn man die im Supermarkt kauft, dann steht da ja meistens irgendein südeuropäisches Land auf dem Etikett, Italien zum Beispiel. Oder die kommt von noch viel weiter weg her, Costa Rica oder Mexiko. Aber tatsächlich gibt es schon jetzt auch Melonen aus Deutschland.
Richtig professionell angebaut oder vom Hobbygärtner?
Nee, also es sind schon zwei junge Landwirte im Landkreis Dachau in Bayern. Die haben tatsächlich schon so eine richtig kleine Melonenfarm aufgebaut. Also die beiden waren am Ende ihrer Ausbildung auf Abschlussfahrt in Italien und haben da eine Melonenfarm besichtigt. Und dann haben sie sich gefragt, ob das nicht eigentlich auch in Deutschland ginge und haben sich dann informiert, hunderte Pflänzchen schön im Blumenkasten am Fensterbrett hochgezogen und dann im Gewächshaus eingepflanzt. Das war am Anfang nicht alles so easy. Also sie mussten schon gucken, wie macht man das mit der Bewässerung. Und in Deutschland wird es ja im Frühling schon teilweise noch sehr kühl nachts. Das ist nicht so gut für Melonen. Aber mittlerweile läuft es gut. Der Sommer jetzt gerade ist perfekt für die Melonen. Also die sind gewachsen wie verrückt. Und mittlerweile sind die beiden Jungs auch nicht mehr die einzigen in Bayern, die Melonen anbauen.
Aber leben können diese beiden Landwirte aus dem Landkreis Dachau doch nicht davon, oder doch?
Nee, Also hauptberuflich sind sie schon eher mit Schweinen und Bullen beschäftigt. Aber ich glaube, das ist mit den Melonen schon ein cooler Nebenverdienst einfach, weil Hofläden reißen sich da, denke ich mal, drum. Weil das ist ja schon geil, wenn man sagen kann, hier eine Melone, aber ihr braucht noch nicht mal ein schlechtes Gewissen mehr haben, weil die sind unbehandelt und die kommen sogar aus der Region.
Ja, schön von nebenan. Also der Klimawandel macht es dann durchaus möglich, die bayerische Melone. Was geht denn da noch so?
Also insgesamt wird sehr viel experimentiert gerade, weil die Landwirtschaft gewappnet sein will für die Zukunft. Zum Beispiel wird darüber nachgedacht, ob man hier Oliven, Ingwer, Feigen oder Mandeln anbauen könnte. Und viele Experten glauben tatsächlich, dass es bald Süßkartoffeln geben könnte in Deutschland. Das wird in manchen Ecken auch schon probehalber angebaut, um mal zu gucken, wie das funktioniert.
Süßkartoffelpommes. Überragend. Es gibt noch ein Produkt, für das Sonne und warme Temperaturen ganz gut sind, und zwar Wein. In dem Bereich müsste dann ja der Klimawandel auch irgendwie zu spüren sein, ne?
Ja, es gibt ja diesen Begriff Weinäquator. Lange Zeit war ganz klar, in welchen Regionen Wein super wächst. Das ist in Europa zum Beispiel Italien, Frankreich, überhaupt der ganze Süden von Europa. Und in Deutschland eben auch die südwestlichen Regionen, Franken, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Weil es aber immer wärmer wird, verschiebt sich dieser Weinäquator. Das sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut.
Es gibt auch Weinbau beispielsweise in Schweden schon möglich oder eben auch im Norden Deutschlands oder Südengland, wo jetzt auch gerade der Weinbau sogar deutlich zunimmt.
Also Wein aus Schweden oder aus Sylt, das war vor 30 Jahren undenkbar und das ist eben jetzt schon Realität.
Ich habe neulich mal gelesen, dass jetzt gerade dieser Federweißer schon geerntet wird, also dieser frühe Wein dort, der sehr, sehr lecker ist, und dass die Winzer ja auch mal gucken müssen, dass sie diese Weinlese anders organisieren, weil alles viel früher ist. Was ist mit anderen Rebsorten? Müssen die Winzer sich vielleicht auch irgendwie umorientieren?
Also müssen, davon kann jetzt noch keine Rede sein, aber es gibt auf jeden Fall schon Rebsorten, die brauchen mehr Sonne, und es gibt welche, die kommen mit weniger aus. Und es ist in Deutschland einfach wärmer als noch vor 30, 40 Jahren. Und Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut sagt, dass man das auch längst schon merkt.
Bei uns wachsen bereits Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah, die ja normalerweise nur im Süden Europas angebaut werden. Die Rebfläche macht allerdings nur 1% bisher der deutschen Gesamtrebfläche aus. Die Winzer probieren diese Sorten aus mittlerweile, aber man setzt, glaube ich, schon noch vorerst auf die klassischen Rebsorten.
Das heißt, Deutschland ist schon weiter Rieslingland, aber Ernst Büscher glaubt, dass der Anteil von Sorten wie Merlot in den nächsten Jahren in Deutschland höher werden könnte.
Also könnte also bald mehr Rotwein, mehr leckeren Rotwein auch aus Deutschland geben,
genau.
In der Tat. Und die Melone aus Bayern, nicht zu verachten. Und den Wein aus Schweden haben wir auch noch aufgezählt. Der Klimawandel, der verändert also so einige. Was genau hat uns Caro Bredendieck aus unserem Team erklärt?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Paris hat es in diesem Sommer irgendwie raus. Die Stadtverwaltung hat eine App herausgebracht, auf der eingezeichnet ist, welche Straße wann im Schatten liegt. Da kommt man also mit dieser App kühl durch den Tag. Wer nicht so kühl durch die heißen Tage bei uns zu Hause gekommen ist, das sind unsere Medikamente. Über 30 Grad sollen die ja nicht unbedingt gelagert werden. Ging aber nicht anders. Deshalb haben wir uns heute gefragt, was machen wir jetzt mit der Hausapotheke, mit dem Erste-Hilfe-Koffer, mit den Medikamenten zu Hause, die ja auch an der einen oder anderen Stelle überhitzt waren oder noch sind. Ursula Sellerberg, die ist Apothekerin und Pressesprecherin vom Bundesverband oder Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Ich habe mit ihr heute gesprochen und wollte gewissen überhitzte Medikamente zu Hause. Sollen wir die jetzt wegschmeißen?
Also grundsätzlich hängt es natürlich davon ab, wo genau diese Apotheke gelagert ist zu Hause. Also wenn es in der Wohnung 30 Grad sind, dann sind es ja nicht überall in der Wohnung die gleiche Temperatur. Also zum Beispiel in einem dunklen Schrank, in, sagen wir mal, im Schlafzimmer, ist es ja nicht genauso warm wie direkt vor dem Panoramafenster im Wohnzimmer.
Also optimalerweise dann irgendwo in dem Bad, vielleicht in einem Unterschränkchen?
Ja, optimalerweise eben nicht im Bad und nicht in der Küche die Hausapotheke lagern, denn da wird es feucht. Durch den Wasserdampf, und das kann einigen Medikamenten auch schaden. Idealerweise lagert man seine Hausapotheke zum Beispiel im Schlafzimmer. Da ist es normalerweise kühl und nicht so feucht. Wenn man Kinder hat, muss man natürlich gucken, dass es abgeschlossen werden kann, das Schränkchen.
Absolut.
Also Schlafzimmer ist ein guter Ort, oder von mir aus auch der Flur. Eigentlich ist es egal wo, nur bitte nicht in der Küche und nicht im Badezimmer.
Optimale Temperatur zur Lagerung von Medikamenten?
Normalerweise, wenn man keine kühlpflichtigen Arzneimittel hat, sind das zwischen 15 und 25 Grad. Es gibt Medikamente, die müssen kühl gelagert werden. Dann sagt einem der Apotheker das aber und dann muss man die zu Hause entsprechend im Kühlschrank oder in der Kühlbox lagern.
Bei welchen Medikamenten ist es denn bedenklich, wenn es jetzt zu Hause mal über 30 Grad waren?
Also das kommt natürlich darauf an, wie lange es über 30 Grad sind. Wenn man jetzt von der klassischen deutschen Mietwohnung ausgeht, wo es vielleicht mal für ein paar Stunden oder für einen halben Tag heiß ist, das wird den meisten festen Arzneimitteln wenig ausmachen. Feste Arzneimittel heißt Tabletten zum Beispiel. Die werden das in der Regel, wenn es kurzfristig so warm ist, relativ gut vertragen. Kurzfristig heißt ein paar Stunden. Mhm. Es gibt Medikamente, die sind deutlich empfindlicher, zum Beispiel Zäpfchen. Wenn die Zäpfchen, die sind ja so halbfest, wenn die durch die Hitze ein einziges Mal schmelzen und dann wird es kühler und die härten wieder aus, dann kann das bei Zäpfchen schon gefährlich sein. Warum? In dieser Grundmasse, wenn die schmilzt, dann kann es zu Kristallisationsprozessen kommen und die Inhaltsstoffe im Zäpfchen sinken ab, sammeln sich unten an.
Wie sieht's mit Sprays aus, wenn man jetzt zum Beispiel ein Asthma-Spray zu Hause gehabt hat?
Bei Asthma-Sprays, da gibt's verschiedene Sorten. Es gibt Asthma-Sprays, die funktionieren wie eine kleine Sprühdose. Die schüttelt man und dann sprüht man. Und diese Sprays, die können, wenn es extrem heiß wird, können die explodieren. Das heißt nicht, wenn es 26 Grad sind, explodieren die schon rein, weil so ist es nicht. Da muss man dann gucken, wenn ich dran schüttle, dann vielleicht einfach mal ausprobieren, einmal draufdrücken, funktioniert das noch ordentlich, sieht das ordentlich aus. Bei einer kurzzeitigen Lagerung über 25 Grad dürfte das in der Regel noch funktionieren.
Verlieren denn diese Medikamente, wenn es zu heiß wird, die Wirkung? Oder geht es vielleicht sogar in die andere Richtung, dass es eine ganz andere Wirkung gibt aufgrund von Hitze?
Die Qualität kann leiden und das kann dazu führen, dass sich entweder die Wirkung abnimmt, dass die Wirkung sogar steigert oder dass es zu unregelmäßigen Wirkstoffverteilungen kommt. Es kann auch sein, dass sich durch eine falsche Lagerung schlechte toxische Substanzen bilden. Das kann man nicht genau sagen, so per se. Das muss man sich im Einzelfall angucken und da ist die Apotheke vor Ort der richtige Ansprechpartner, wenn man sich unsicher ist.
Sagt Ursula Sellerberg, Apothekerin und Pressesprecherin von der Bundesvereinigung Deutscher Apotheker. Verbände, Arzneimittel sind also empfindliche Produkte. Klar, Feuchtigkeit zu hohe oder zu tiefe, Lagertemperaturen und auch Licht können die Qualität beeinträchtigen, haben wir auch gelernt, nicht im Bad und in der Küche aufbewahren, sondern im Schlafzimmer, wo es kühl ist.
Deutschlandfunk Nova Update.
Sie fällt und fällt und fällt. Die türkische Lira, sie verliert weiter an Wert, nachdem heute an diesem Montag die US-Strafzölle auf Stahl aus der Türkei in Kraft getreten sind. An asiatischen Börsen ist die türkische Währung zweistellig gefallen, sowohl im Vergleich zum Dollar als auch zum Euro. Da ist das türkische Geld momentan auf einem neuesten Tiefswert angekommen. Um das nochmal zu verdeutlichen, für 1 Euro, da gibt es gerade gut 8 Lira. Vor ein paar Monaten waren es 4. Die türkische Zentralbank versucht, die Banken im Land zu stützen und die Regierung will mit einem Aktionsplan jetzt gegensteuern. Das Land kennt momentan kein anderes Thema. Und Erkan Arikan, der Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo, ist gerade in der Türkei. Erkan, mal zynisch gefragt, die Touristen in der Türkei, die können sich eigentlich freuen momentan, oder?
Also auf der einen Seite freut man sich wirklich als Tourist, aber als Einheimischer ist es dann natürlich schon ein bisschen herzbluten, ehrlich gesagt. Aber das, was ich in den vergangenen Tagen jetzt hier in Antalya in der Innenstadt beobachtet habe, ist wirklich so, dass die Einkaufszentren und Shoppingmeilen extrem voll sind, dass die Touristen jetzt gerade die sprichwörtliche Gunst der Stunde nutzen und hier wirklich einkaufen, was das Zeug hält. Und ich habe auch so den Eindruck, als wenn viele Touristen hier gerade den Sommerschlussverkauf in der Türkei wahrnehmen, denn für die hat es hier definitiv jetzt so begonnen, könnte man sagen.
Wie erlebst du die Stimmung unter den Einheimischen? Wird da schnell das Geld bei den Banken in Euros oder Dollar getauscht?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe vor den Banken noch keine Schlangen gesehen, so nach dem Motto, wir wollen mal schnell jetzt unsere Kohle in Sicherheit bringen und jetzt schnell eine türkische Lira irgendwie einheimsen. Nee, das ist ehrlich gesagt nicht der Fall. Ich habe so den Eindruck, als wenn die Bevölkerung so ein bisschen abwartet, was da noch kommt. Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit, in einem Teehaus mit ein paar Männern ins Gespräch zu kommen. Und die habe ich dann auch gefragt, ob sie dann eigentlich dem Aufruf des Präsidenten folgen würden. Der hat ja dann gesagt, dass jeder seine Devisen, also sei es Euro, sei es auch Dollar, in türkische Lira umtauschen soll. Aber die meisten haben dann doch mit einem eher Lächeln mir geantwortet, dass sie gesagt haben, also der Präsident sollte erst einmal mit gutem Beispiel vorangehen und seine eigenen Euro- und Dollarmillionen umtauschen. Danach würden sie dem eher Folge leisten.
Und der Präsident Erdogan, er bleibt in der Opferrolle. Es werde ein Wirtschaftskrieg gegen die Türkei geführt. Wie schätzt du das ein? Hat er vielleicht sogar recht?
Also diese Frage ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Und ich habe den Eindruck, als wenn Erdogan das unterschätzt hat, was im Moment so auf ihn zugekommen ist. Denn zahlreiche ausländische Investoren glauben nicht mehr daran, dass die türkische Wirtschaft so gut boomt, wie sie in den letzten 10 Jahren vielleicht boomte. Sie glauben auch nicht mehr offensiv an die türkische Wirtschaft. Das zeigt sich ja auch gerade nach dem Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr und auch erst recht nach den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr. Viele Investoren sind weggeblieben. Gleichzeitig hat aber auch der Präsident in meinen Augen einen schweren Fehler gemacht, indem er sich mit den Vereinigten Staaten angelegen hat. Diese gesamte Krise, die jetzt gerade mit US-Präsident Trump stattfindet, hat meiner Ansicht nach seinen Ursprung eher in der Causa Pastor Andrew Brunson, dem Missionar, dem die Türken Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorwerfen. Also ich schätze mal kurz gesagt, dass die Summe der Faktoren eher eigentlich das wirtschaftliche Chaos eigentlich herbeigeführt haben.
Was unternimmt denn die Türkei, um aus diesem Loch da rauszukommen? Oder was kann sie unternehmen, wenn das Problem auch ein bisschen hausgemacht ist?
Also Finanzminister Albayrak, der nun gleichzeitig auch der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten ist, der hat ja bereits am Freitag schon so eine Art Wirtschaftsplan vorgestellt. Dieser Plan ist allerdings, wirkte nach vielen Expertenansichten eher sehr oberflächlich. Also da ist noch nichts Handfeste sozusagen zu sehen. Tatsache ist, dass die türkische Zentralbank heute frisches Geld, und zwar Euro-Devisen, auf den Markt geworfen hat, damit wenigstens die Inflation ein bisschen im Zaum gehalten werden kann. Fakt ist allerdings auch, dass der Finanzminister jetzt nochmal in einem Tweet klargestellt hat, den er heute Morgen abgesetzt hat oder heute Nacht abgesetzt hat, wo er dann klar gesagt hat, dass die Regierung in keinster Weise auf Eurokonten seiner Bevölkerung zurückgreift, denn die Gefahr besteht nämlich, dass die Eurokonten einfach in türkische Lira umgetauscht oder transferiert werden, dass die Regierung sozusagen die Euros einbehält und dem Bürger türkische Lira dafür gibt. Auf der einen Seite eine schöne Sache, auf der anderen Seite ist das natürlich ein extremes Einwirken in die hiesige Geldpolitik. Und er hat aber auch gleichzeitig mit dem Tweet klar gemacht, dass sämtliche Leute, die jetzt irgendwelche Krisen per soziale Medien herbeibeschwören, auch strafrechtlich verfolgt werden sollen. Eine ganz krasse Ansage. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen in den sozialen Medien geguckt und in den Nachrichten verfolgt. Tatsächlich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft schon losgelegt hat und es gibt wohl in einigen Fällen auch schon Ermittlungen.
Die türkische Lira steht massiv unter Druck und der Kurs, er bricht weiter ein. Seit Jahresbeginn hat die Währung 40% gegenüber dem Dollar an Wert verloren. Jetzt versucht die türkische Zentralbank, diesen freien Fall zu verhindern. Über die Stimmung im Land war das Erkan Arıkan aus der Türkei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erstmals seit 15 Jahren tauscht die Deutsche Bahn ihre Uniform aus. Von dieser Woche an testen 250 Mitarbeiter bei der Bahn die neue Bahnmode. Diese blauen Uniformen mit diesen knallroten Details drauf. Die werden da gewechselt von 250 Leuten. Jetzt trägt die Schaffnerin, der Zugbegleiter oder das Servicepersonal weinrot. Eine Bluse, es gibt auch ein Kleid. Das Sakko wiederum bleibt beim Herren blau. Alles entworfen vom Designer Guido Maria Kretschmer. Die Bahn will sich damit also ein moderneres, ein sympathisches Image verpassen in Weinrot. Geht das denn, indem man einfach nur die Farbe wechselt wie ein Chamäleon? Das hat sich unsere Reporterin Kerstin Gallmeier gefragt. Und auch, warum eigentlich so viele Uniformen blau sind und nicht zum Beispiel gelb oder lila oder pink?
Ich könnte mir keine pinke Uniform vorstellen.
Wenn Ihnen jetzt jemand einen pinken Strafzettel ausstellt?
Ich weiß nicht, ob ich den wirklich ernst nehmen könnte. Das wäre irgendwo grotesk. Das ist einfach, pink ist eine fröhliche, jugendliche Farbe.
Wie wirkt ein Lila auf dich? Wäre das was?
Lila löst bei mir aus bunt, grell und nicht seriös. Da müsste ich mir erstmal einen Beruf überlegen, wer Lila tragen könnte.
Was halten Sie denn zum Beispiel von lila Uniformen oder gelb?
Gar nicht. Gelb auch nicht. Sieht so ein bisschen Richtung Kanarienvogel aus. Also es ist eine Farbe, die ich nicht ernst nehmen würde als Uniformfarbe.
Es ist tatsächlich so, wer eine Uniform trägt, der sollte sicherstellen, dass er auch die richtige Farbe anhat. Denn unterschiedliche Farben haben eine unterschiedliche Wirkung.
Sie beeinflussen uns selbst und auch andere. Eine Farbe hat immer zwei Wirkungsmechanismen. Man gibt mit Farben immer ein Signal ab, in der Absicht, ein Echo zu erhalten.
Sagt Axel Fenn. Der Farbexperte war Professor für Farbgestaltung und Trendscouting in Hildesheim. Heute berät er unter anderem Unternehmen in Sachen Farbmarketing.
Jede Farbe hat also eine Absicht. Entweder möchte ich sehr sympathisch wirken oder ich möchte Menschen sehr nahe kommen, ich möchte auffallen oder genau das Gegenteil.
Wie wir auf Farben reagieren und auch welche Gefühle sie bei uns auslösen, ist schon sehr früh in uns angelegt. Augenfarben und die verschiedenen Tönungen des Gesichts, das sind mit die ersten Farben, die wir sehen, wenn wir auf der Welt sind. Deshalb mögen wir sie besonders gern, sagt Farbexperte Axel Fan. Doch ganz grundsätzlich, Lieblingsfarbe Nummer 1 der Menschen ist Blau. Lieblingsfarbe Nummer 2 Rot.
Rot wirkt sehr als Signal, als Alarmsignal auch. Ruft wach, beruhigt nicht, im Gegenteil.
Wenn jemand mit einer roten Uniform vor Ihnen steht, dann heißt das?
Dann heißt das erstmal, oh, Schreck.
Blau dagegen ist etwas weniger aufregend und sehr beliebt bei Uniformen. Piloten, Kapitäne, Ordnungsamtsmitarbeiter, sie alle tragen Blau. Und vor einigen Jahren hat ja auch die deutsche Polizei die Farben gewechselt, von Grün zu Blau. Kommt auch bei den Leuten sehr gut an.
Dieses Grün, das war ja eher so ein Moosgrün, ne? Und mit Beige zusammen, die beigen Hosen, war ja nicht so schick wie so ein Blau.
Ja, ist aber doch jetzt besser. Vom Schicke her muss das auch passen.
Ich finde eigentlich, dass die blauen Uniformen tatsächlich sowohl den Männern als auch den Frauen wesentlich besser stehen als dieses Förstergrün. Das Blaue wirkt absolut seriös.
Das ist eher eine entspannte Farbe.
Ich mag Blau. Also Blau ist für mich eine Farbe, die für mich schon auch beruhigend ist, aber auch etwas ausstrahlt, was Autorität bedeutet, also so ein bisschen Macht auch darstellt, ja, was zu sagen hat.
Ein geschickter Schachzug also von der Polizei. Denn Blau vereint gleich mehrere Eigenschaften, sagt Farbenspezialist Axel Fenn. Perfekt also für Uniformen.
Das sind Töne, die schon ein bisschen Distanz schaffen und Blau glaube ich mehr als Grün oder Gelb. Blau ist immer die Farbe des logikzentriert Seins. Blau verrät immer Kennerschaft von dem, was ich tue, was Grün nicht unbedingt ist. Blau ist immer gut und Blau schafft Vertrauen und Blau schafft eben auch den Durchblick. Deswegen ist Blau immer ganz gut bei einer Uniform mit dazu.
Übertreiben sollte man es aber vielleicht doch nicht mit dem Blau.
Wenn ich mit dem Zug fahre, von Berlin nach Frankfurt oder fliege, dann sehe ich immer die Bankleute hin und her fahren. Die tragen alle blau-schwarz und sehen alle gleich aus, sind 1,85 groß und haben einen platten Hinterkopf.
Vielleicht könnte auch dieser Berufsgruppe mal einen Farbwechsel guttun. Mit den neuen Testuniformen des Zugpersonals in Blau und Weinrot hat die Bahn jedenfalls alles richtig gemacht, findet Farbexperte Axel Fenn.
Weinrot hat einen hohen Standard. Das ist high designed. Das ist sehr elegant, sehr vornehm, sehr zurückhaltend, aber sehr gut. Ich glaube, diese Menschen, darüber wird ja geklagt, werden immer angegriffen von anderen, in dieser Tonalität nicht. Sie übt sehr starke Distanz aus. Und das ist auch gut übrigens.
Wir halten also fest, Blau ist seriös, schafft Vertrauen, ist entspannt, aber spannend, beziehungsweise modisch richtig spannend ist Blau nicht, aber deshalb vielleicht bei der Arbeitsklamotte auch genau richtig angesagt, hat zumindest Kerstin Gallmeier für uns herausgefunden, warum das Ganze, da die Deutsche Bahn eben die Uniform austauscht, beziehungsweise erstmal testet, Blau in Verbindung mit Weinrot. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dann also in dieser Farbe vielleicht bald vor euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.